So, einen schönen guten Nachmittag denen, die draußen sind in der freien Wildbahn und den Anwesenden hier. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Event haben, wie ich ihn noch nie gemacht habe, mit Live-Zusehern, mit gestreamten Zusehern und mit Präsentatoren, die alle nicht vor Ort sind. Die Technik ist getestet, ich hoffe, es funktioniert auch alles. Was werden wir heute sehen? Die Agenda schaut so aus, dass wir beginnen mit dem Herrn Markus Bauer von SPM Mineralprocessing aus Oberösterreich, der gemeinsam mit der BZT Christoph Moser die Erfahrungen erzählen wird über seine Hyper-V-Umgebung. Geplant ist so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde quasi Vortrag, Vorstellung und dann eure Fragen, wie es ihm geht, was er so erlebt hat. Wir haben als zweiten Kunden um ca. 16:35 von der Firma Hutchinson 3G. Ich glaube, wir kennen sie alle als den Mobilfunkbetreiber 3, gemeinsam mit der HP, dem Gerald Sixt, der auch seine Umgebung vorstellen wird. Und wir haben um 17 Uhr den David Leff zu Gast, der von Microsoft Corp ist und der uns ein bisschen erzählen wird, wie Microsoft intern Hyper-V einsetzt. Das heißt, wir werden uns von der Kundengröße mit jedem Vortrag steigern. Meine Idee war, wenn wir euch zeigen, dass es bei uns intern funktioniert, wird es bei euren Kunden auch funktionieren. Geplantes Ende des Livestreams ist 18 Uhr. Der Grund ist ganz einfach, die Pizzen, die dann kommen, können wir virtuell schlecht verteilen. Wir haben dann für die Anwesenden eine kleine Stärkung und wir haben den Christoph Wilfing hier, der dann tieftechnische Fragen, die er haben wird, wo schalte ich was ein und geht das, im Anschluss dann in der Diskussion fahren werden. Für die, die jetzt draußen sitzen, das waren die angemeldeten Partner, wir haben nicht alle da. Es ist Bacher Systems da, es ist die MEI da und es ist die ASCUS da. Ich nehme an, dass die anderen Partner noch kommen werden. Alles drei Partner, die viel Erfahrung mit Freunde haben. Alles drei Partner, die zum Teil viel Erfahrung mit Microsoft haben, manche noch nicht ganz so viel. Und alle drei Partner oder alles eigentlich Techniker, die grundsätzlich schon wissen, was Hyper-V ist. Gut, das war's von meiner Seite. Ich schalte jetzt gleich um nach Oberösterreich. Herr Bauer, können Sie uns hören?
Ja, ich kann es tun.
Sehr schön. Dann
bleibt das Drücken an die Runde. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Bauer. Ich bin von der Firma SPM Mineralprocessing, der IT-Leiter. Und darf Ihnen heute da eine kurze Übersicht geben für das ganze Projekt bezüglich Hyper-V, was wir in den letzten halben Jahren umgesetzt haben. Also die Ausgangssituation war so, dass wir ca. 10 physische Server im Rack und Blick und Dauerbereich gehabt haben. Wir haben im August 2009 eine Microsoft-Umgebung bereits gehabt. Wir haben Infrastrukturdienste wie Active Directory Exchange, Python-Server und so weiter. Und es gibt auch gerne Rückkopplung, einen Moment. Also wir haben die Basis-Infrastrukturdienste bereits im Haus gehabt, auf Server 2003 Standard. Und Virenschutz und Backup von den Herstellern. Keine Virtualisierung, kein Management und kein Monitor. Und dadurch, dass die ganzen Verträge der Server Hardware ausgelaufen sind, haben wir uns einfach überlegt, wie gehen wir vor, wie gehen wir jetzt weiter. Und wir wollten auf jeden Fall in Richtung Virtualisierung gehen. Das war für uns ganz klar, weil wir auch eine hohe Verfügbarkeit haben wollten. Und wir haben den Weg zu Microsoft gewählt, weil die VMware haben wir auch schon im Haus gehabt, also im GSX-Server, wir haben einige Server auf dem bereits laufen gehabt Aber wir sind den Weg doch zu Hyper-V gegangen. Erstens einmal kostenlos und zweitens ist Hyper-V in der Version 2 einfach der VMware in nichts nachgestanden. Die ganze Live-Migration, das ganze Management, das hat Microsoft mittlerweile nachgezogen und wir haben das jetzt seit November im Einsatz, im Echtbetrieb und sind wirklich sehr zufrieden damit. Wie das Ganze ausschaut, wir haben die Virtualisierung aufgebaut auf einem IBM Big Center mit einer großen SAN im Hintergrund. Wir haben in dem Big Center 5 Maschinen drinnen, 5 physische Maschinen, wobei 3 den Clusterbetrieb der virtuellen Umgebung managen. Das schaut dann so aus. Die 3 Maschinen, die physischen Maschinen bilden den Cluster und es laufen ungefähr jetzt 20 bis 25 virtuelle Maschinen, virtuelle Server auf diesen 3 physischen. So, zu den als virtuelle Maschinen haben wir es dann über den File and Print Server nicht nur die ganzen Basisinfrastrukturdienste drauf, sondern sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns für die System Center Palette entschieden. Und mit der ganzen System Center Palette wird eigentlich das virtuelle Management erst möglich und da macht es auch richtig Spaß, damit zu arbeiten, weil das ist richtig einfach. So, die Möglichkeit in der ganzen Virtualisierung, dass man SIM-Templates erstellt. Es gibt eine Library für ISOs. Man kann sehr einfach von den physischen Servern bestehende physische Maschinen in virtuelle Maschinen umwandeln. Also Ende 2009, also im Dezember, ist zum Beispiel ein physischer Server von Dell ist uns eingegangen und wir haben den einen Monat testweise einfach virtualisiert und da ist die ganze Lohnverrechnung und alles draufgelaufen und den haben wir ganz einfach nur eingeschaltet, die IP-Adressen geändert und das Ding ist gelaufen und die User haben natürlich nichts davon bekommen. Und das macht das Ganze natürlich schon auch sehr spannend. So, gesichert wird die ganze Landschaft über den Data Protection Manager 2010, der ist derzeit noch in der Beta-Phase. Aber wir sind auf den Exchange 2010 haben wir im Dezember umgestellt und dass man den auch sichern kann, braucht man den 2010er DPM und wir haben einfach gesagt, probieren wir es mit der Beta-Version. Ich meine, das macht man nicht, aber wir probieren es und es läuft bisher eigentlich sehr gut. Es gibt kleine Probleme mit der Bandverwaltung, aber das wird jetzt im Nachhinein ausgemerzt. Und wir haben auch schon Disaster Recovery durchgeführt, wir haben einzelne Sachen zurückgesichert, das funktioniert alles. Also wir sind eigentlich recht zufrieden mit der ganzen System Center Palette. Und ja, der DPM unterstützt ja nicht nur die Microsoft-Seite, sondern im Microsoft-Umfeld kann der DPM über das Volume Shadow Services direkt auf die Maschinen, also die Maschinen online sichern. Und im Umfeld einer Linux-Umgebung muss man das nicht offline machen, aber der kann das gleich mitnehmen. Also da braucht man nicht wieder ein Drittherstellertool und kann man das mit DPM machen. Ja, wir haben in der ganzen System Center Palette, das besteht ja nicht nur aus dem DPM und dem virtuellen Machine Manager, sondern da ist auch der Configuration Manager drinnen. Und der Configuration Manager wird uns jetzt dann bei der Auswahl von unserem ganzen Client, unserer ganzen Client-Hardware helfen. Er hat ein komplettes Patch-Management drinnen, das heißt, der Vesus ist komplett implementiert. Es gibt ein Inventory für die ganzen physischen und virtuellen Maschinen, die angesprochene Software Distribution, Das heißt nicht nur Betriebs, kein Office, sondern man kann wirklich Pakete wie Atom und so weiter daraus holen. Ja, Desired Configuration Management ist bei uns dabei noch nicht im Einsatz. Und was wir auch noch nicht im Einsatz haben, ist der Operations Manager, das COM. Dieser wird uns dann hoffentlich für das ganze Monitoring und ganze Performance und Resource Management gute Unterstützung sein. So sollte die ganze Infrastruktur Ende Februar 2010 ausschauen. Die ganze virtuelle Umgebung mit dem Hyper-V Cluster, die ganze Server mit Virenschutz, mit Vorfahrenterinnen, mit dem ganzen Patch-Management, mit einer CA, mit dem Threat-Management-Gateway, das ist dann auch Folge vom ISO-Server und dem Exchange 2010 mit SQL, Failover-Cluster und das haben wir noch erinnert, der ganze SCOM wird da vielleicht haben wir den erst im März ausrollen, aber die ganze restliche Palette wird bis Ende Februar 2010 schon aufgeschaltet sein. Ja, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stehen wir dann gerne zur Verfügung.
So, ich muss das Mikro noch wieder einschalten. So, danke mal. Ich glaube, es war recht umfangreich.
Ja, Moment, du musst auch einschalten. So.
Passt. Fragen von eurer Seite.
Ja, mich würde interessieren, was die Triebfeder war für Sie zu virtualisieren. Sie haben 10 physische Server gehabt und diese virtualisiert. Was war Ihre Triebfeder dahinter?
Haben Sie die Frage verstanden?
Nein, tut mir leid.
Okay. Die Frage war, was war die Triebfeder, warum Sie virtualisiert haben? Sie haben vorher 10 physische Server gehabt. Warum haben Sie jetzt virtualisiert? Also was war der Auslöser dafür?
Wieso, dass wir virtualisiert haben, ist, wenn Sie jetzt bei uns anschauen, vorher waren es zwei Decken, wo 19 Zoll Decks drinnen und jetzt haben wir genau ein Blade-Center und einen Switch drinnen. Und
irgendwo quietscht es ganz heftig.
So. Und zwar haben wir jetzt nur das Blade Center, einen Switch, Sun und der Backup Tape Library drinnen. Das heißt, das sind genau 10 Höheneinheiten oder 12 Höheneinheiten ein und das ist unsere ganze Serveranschaft. Und auch aus Energiethemen und
was glaube ich ein wichtiger Punkt war, ich kann mich kurz vorstellen, mein Name ist Moser Christoph, BSIT. Ich habe das Vergnügen gehabt, das Projekt da gemeinsam mit Herrn Bauer zu begleiten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, Markus, in der ganzen Thematik war der, dass man gesagt hat, die Verfügbarkeit der einzelnen Serverinstanzen will man voll erhöhen. Das heißt, wenn die ganzen Server jetzt also physischer Hardware gelaufen sind, haben wir das zwei RAID-Systeme und redundante Hardware implementiert. Aber sicher nicht dieselbe Verfügbarkeit, die geben wir jetzt in der Virtualisierung. Und das zweite Thema war, man wollte nur ein bisschen flexibler werden bei der Implementierung oder bei der Schaltschaltung von neuen Serverinstanzen. Also wenn man halt von neuen Applikationen redet, die bei SPM jetzt ein Thema sind, wie zum Beispiel ein CRM-System, dann hat man das vorher nur sehr schwer realisieren mit welcher Hardware, also zumindest aufwendig und mit Kosten verbunden. Heute in der Virtualisierung ist es relativ einfach, jetzt die Serverinstanzen sehr sauber und sehr getrennt zu halten und einzelne Applikationen dediziert auf einen eigenen Server zu bringen.
Und wir sind ein Anlagenbauer, das heißt, wir haben eine relativ große CAD-Abteilung und ein Mann beschäftigt sich rein mit den CAD-Anpassungen und der kann jetzt sehr einfach einen neuen CAD-Server aufsetzen, neue CAD-Clients aufsetzen und einfach seine Spielchen treiben, bis das Ding funktioniert und dann kann man es einfach scharf schalten. Also die große Spielwiese, die Virtualisierungscluster, das ist schon eine super Sache, weil sonst braucht man eine eigene Testumgebung und das kostet halt wieder Ressourcen und viel Geld.
Ja, und zum Thema Backup, das wir vorher kurz zusammengeschnitten haben, wo da jetzt Data Protection Manager für das Backup verwendet wird, ist es so, dass der DPM in der Version 2010, die jetzt leider noch besser ist, aber demnächst ist das RC und dann das RPM verfügbar sein wird, die Möglichkeit bietet, virtuelle Instanzen imagebasiert zu sichern. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur die Nutzdaten aus der virtuellen Maschine heraus sichern, wie man das jetzt beim Teilserver machen würde, sondern quasi die virtuelle Maschine als Dienst imagebasiert wegerstellen. Das wird in einem Zyklus, der beim DPM konfigurierbar ist, das kann ich aber überall noch einmal machen. Und das werden inkrementell nur die Änderungen aus der virtuellen Maschine auf den Diskpool übertragen. Das ist für Disaster Recovery eben so eine sehr integrierte und sehr tolle Lösung, um gesamte virtuelle Maschinen wieder herzustellen.
Okay. Danke. Frage beantwortet, bitte.
Eine Frage, und zwar, habe ich gehört, Sie hatten auch eine Vollmehr-Teststellung. Das heißt, Sie haben offensichtlich die beiden Produkte Vollmehr und Hyper-V miteinander verglichen. Was hat Hyper-V Ihrer Meinung nach sogar besser als VMware gelöst?
Frage verstanden. Die Frage war, Sie hatten eine Teststellung im VMware-Bereich auch, das heißt, Sie haben ja beide Produkte verglichen und die Frage war, was war jetzt dann an Hyper-V besser oder der Grund, der Auslöser, warum Sie sich für Hyper-V entschieden haben?
Warum haben wir uns für Hyper-V entschieden? Ganz klar mal der Kostenfaktor. Hyper-V ist im Prinzip kostenlos und wir haben einfach versucht, also ich bin seit 1. Juli 2009 der IT-Leiter von dem Unternehmen und wir haben wahnsinnig viele Partner bisher gehabt, die unsere IT und die ganze Infrastruktur managen. Und mein Ziel war es einfach, dass man die Partner so gering wie möglich hält, die Anzahl der Partner. Und ich möchte nicht jetzt einen Partner haben, der jetzt das ganze VMware-Thema behandelt, das ganze Microsoft-Thema behandelt, sondern einen Partner haben und einen Hersteller von der Software und das war das eigentlich das Zweite. Und dadurch, dass ich selber den Hyper-V in der Version 1 sehr lange getestet habe, war ich eigentlich überzeugt davon, dass das funktioniert. Also da war es eigentlich, der erste Punkt ist sicher die Kostenfrage und im Anschluss einfach die Minimierung der Anzahl der Partner.
Okay. Danke. Sonst Fragen? Bitte.
Hat es irgendwo irgendeinen Punkt gegeben, wo Sie skeptisch waren, dass das funktionieren wird oder nicht funktionieren möge, wo Sie dann vom Gegenteil überzeugt wurden?
Frage verstanden. Die Frage war, hat es irgendeinen Punkt gegeben, wo Sie skeptisch waren, dass das funktionieren wird, funktionieren möge, wo Sie dann quasi positiv bestätigt wurden, dass es funktioniert?
Keine Situation, also kein Punkt in dem ganzen Projekt ein, wo ich irgendwie skeptisch war. Die Firma WSIT hat den ganzen Cluster aufgesetzt und wir haben uns Templates zur Verfügung gestellt und wir haben uns die ganzen virtuellen Server und Server gemanagt und installiert. Also es hat keine Übung gegeben eigentlich, wo wir gedacht haben, da soll es vorher gibt jetzt und wir müssen jetzt auf VMware gehen oder so. Also müsste sich keinen
kommen. Also es war vielleicht so, in solchen Projekten, wo jetzt keine Virtualisierung in dieser Form im Haus war, es war während dem Projektverlauf die Anforderung, dass man bestehende physische Instanzen in virtuelle Maschinen umwandelt. Das ist im Center Virtual Machine Manager, kann das grundsätzlich out of the box. Es ist aber so ein bisschen das Thema, ob die bestehende Hardware unterstützt wird und dieser Migrationsprozess von der bestehenden Hardware in Virtualisierung läuft oder nicht. Das war jetzt so der einzige springende Punkt, wo ich mir jetzt am Anfang der Projektphase nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre, ob sie das so realisieren lassen. Ansonsten hätten wir eigentlich von Beginn an keine Aufgabe mehr bekommen.
Was? Danke. Nochmal, Stefan zu.
Ich habe gesehen, Sie haben das Self-Service-Portal implementiert. Was war bei Ihnen die Triebfeder, der Hintergrund dafür, das Self-Service-Portal zu implementieren?
Frage verstanden? Die Frage war wegen einem Self-Service-Portal, dass Sie das implementiert haben. Was war so die Triebfeder für das Self-Service-Portal?
Ja, ich will gleich kurz beantworten. Es war so, dass es im Haus einen Entwickler gibt, der teilweise für diese CAD-Applikationen Zusatzsoftware entwickelt und die Idee dahinter war, dass man den Entwickler die Möglichkeit gibt, sich hier selber quasi in Eigenregie gewisse Server-Instanzen zur Verfügung zu stellen, auf die er testen kann und nicht die interne IT damit belastet, die Server-Instanzen zum Test zur Verfügung zu stellen. Also das schaut so aus, dass der ein gewisses Kontingent hat. Das kann man relativ schön bescheinigen, wenn man den Virtual Machine Manager Wasser an Serverinstanzen ausholen darf. Und es hat natürlich die Gelegenheit, quasi jederzeit zu einem gewissen Punkt sich selber einen Server zu deployen, auf dem man gewisse Testläufe und irgendwelche Testszenarien durchspielt.
Okay. Das ist der Schaus.
Bitte?
So, passt, danke. Du hast noch eine Frage gehabt?
Ja. Im Zuge des ganzen Virtualisierungsvorganges sind Sie auf physikalische Maschinen gestoßen, die sich nicht für Virtualisierung eignen und wenn ja, warum?
Die Frage war, sind Sie im Zuge der Physical to Virtual Migration auf Maschinen gestoßen, die sich nicht virtualisieren haben lassen und wenn ja, warum oder was waren die Probleme?
Was haben wir derzeit im Einsatz gehabt? Dell-Maschinen, 2850er so Edge-Server und 2950er Edge-Server, bei denen haben das allen sehr gut funktioniert. Auf was man natürlich aufpassen muss, ist, wenn man auf diese physischen Server bereits einen SAN dranhängen hat, natürlich, dass man ausreichend Speicherplatz dann auf der neuen Umgebung dann hat, weil die Live-Maker, die Physical to Virtual Migration natürlich den gesamten Server migriert, das heißt alle Laufwerke und dass man einfach den Speicherplatz zur Verfügung hat. Und sonst haben wir gehabt, einen HP, einen kleinen Tower-Server von HP, den haben wir noch in eine virtuelle Maschine umgewandelt und recht für mich war es eigentlich dann. Wir haben den Großteil des Systems neu aufgesetzt. Und es waren wirklich nur 4-5 Maschinen, aber bei denen hat es kein Problem gegeben. Also so eine Maschine mit 50 GB Daten ist in einer Stunde virtualisiert, also das funktioniert wunderbar.
Danke. Sonst Fragen?
Zwei vorher gehört, von einem SQL Failover Cluster, das war für mich die Frage, ist da das, wird da nicht die Failover Funktionalität vom Hyper-V genutzt, sondern ist das ein Cluster, ein virtueller Cluster auf dem Hyper-V Cluster oder habe ich was falsch verstanden?
Die Frage war nach dem SQL Failover Cluster, ist das jetzt ein wirklicher SQL Cluster quasi in zwei virtuellen Maschinen oder wird hier die Failover Funktionalität vom SQL genutzt?
Also die Firma Besset, die hat uns zu geraten, das nicht noch nicht zu machen. Wir haben jetzt einen SQL-Server als wirkliche physische Maschine, als Blade in dem Blade-Center drinnen. Und die zweite, der Failover-Cluster, ist als virtuelle Maschine angelegt. Und,
also es ist so, dass man nicht noch einmal clustert mit einer SQL-Cluster-Funktion, dass man sich dann eher auf Technologien wie dieses Log-File-Mirroring und solche Sachen da Database-Mirroring konzentriert. Also wir werden jetzt nicht über den Hyper-V-Cluster hinweg und zwischen der physischen und der virtuellen Instanz einen SQL-Cluster legen, sondern wir haben jetzt andere SQL-Onboard-Replikationstechnologien hier für die Verkehrsführung.
Danke. Sonst noch?
Ja, eine Frage zum DPM, zum Data Protection Manager. Es war vorher die Rede von image-basierter Sicherung. Können daraus einzelne Elemente auch wieder hergestellt werden oder sind das zwei Backup-Zyklen, die durchgeführt werden müssen? Einmal image-basiert, dann file-basierend oder ist das ein One-Step-Backup?
Die Frage war nach dem Backup vom DPM, ob das bei dem image-basierenden Setup auch einzelne Daten aus dem Image raus zurückgesichert werden können oder ob das zwei Steps sind.
Grundsätzlich einmal Phase 1, die ganze image-basierte Maschine kann man natürlich über das ganze Block wieder restoren. Das Idle-Level-Restore, sage ich mal, wo einzelne Files, einzelne Dateibereiche aus der virtuellen Maschine wieder rücksichere, soll in die DPM kommen, glaube ich aber nicht in der Version, die jetzt einmal. Also ich weiß nicht, ob das in der 2010 noch verfügbar sein wird, das sind der Beta. Nein.
Wie sichert ihr dann einzelne Files? macht sie innerhalb der Maschine quasi das Applikations-Backup.
Schaut grundsätzlich so aus, dass man die Strategie so forst, dass man sagt, die ganzen Server-Instanzen, die halt Basis-Infrastruktur-Dienste bieten, wie zum Beispiel ein Domain-Controller, ein Zertifikat-Server, vorfront, also sowieso keine Nutzdaten mit Tauber, sichere Image basiert, um die Maschine als Ganzes wiederherstellen zu können. Andere Sachen, wie zum Beispiel ein File-Server, mag ich nicht über das Image-basierte Backup-Methode, sondern versucht da wirklich die Nutzdaten klassischerweise mit einem Agent auf der virtuellen Maschine direkt zu sichern.
Das kann ich sogar beantworten, wenn ich darf. DBM sichert immer grundsätzlich auf Disk und von Disk dann auf Tape. War das so richtig, Christoph? Entschuldigung, das haben wir jetzt nicht gehört.
Ich habe die Frage schlecht verstanden.
Okay, die Frage war, ob ihr mit dem DBM auf Band oder auf Disk sichert. Ich habe mir erlaubt zu sagen.
Daten, ganz egal ob das Exchange, SQL oder auch die virtuellen Maschinen, sind auf den Diskpool gesichert. Und vom Diskpool weg gibt es dann einmal ein wirkliches Full Backup auf Band. Der Vorteil ist, dass die Bandsicherung quasi meine Infrastruktur nicht mehr blockiert. Das heißt, das läuft direkt vom Diskpool auf das Band. Das Ganze jetzt bei der SPM oder der Private Channel Storage über SAN. Und dadurch ist die Performance natürlich sehr hoch und meine Nutzdaten sind bei der Bandsicherung direkt vom Diskpool abzuholen.
Gut, sonst noch? Bitte.
Wo ist dieser DPM installiert?
Wo ist der DPM installiert, war die Frage.
Der DPM läuft auf physischen Maschinen. Das heißt, es gibt eine physische Instanz, auf der der DPM läuft. Der hat jetzt Dienst, der... Zugriff
auf die Firewall Channel Library, wo man dann die Backups ausschreibt.
Das ist eine eigene physische Instanz.
Ja. Das sind die ganzen Sachen, die System, Center, Working Machine Manager, und das sind die auch alle auf dieser physischen Maschine, oder gibt es dort irgendwas, was auf irgendeiner virtualisierten Maschine ist?
Die Frage war, die anderen System Center Produkte, sind die auch alle virtualisiert oder physisch, oder also der Virtual Machine Manager zum Beispiel?
Schaut so aus, es ist DPM Backup physische Maschine, System Center Config, Virtual Machine Manager definitiv in der Virtualisierung. Diese Dienste eignen sich sehr gut für die Virtualisierung und die kann man dann nutzen. Hemscom selber sind momentan noch in der Überlegung, einerseits in der Virtualisierung grundsätzlich okay, andererseits, wenn der virtualisiert ist und die Virtualisierung hat ein Problem, kann das Com nicht mehr die Probleme aus der Virtualisierung monitoren. Also deswegen gibt es hier zwar die Idee und die Möglichkeit, den ganzen Bildteil zu betreiben, dort wo es möglich ist und dort wo die Hardware-Ressourcen zur Verfügung stehen, sollte das kommen, aber eher als physische Instanz abgebildet sein.
Okay, danke.
Und noch eine Frage zum DPM. Sie haben gesagt, Systeme, die keine Nutzdaten enthalten, wie zum Beispiel den Domain-Controller und CA-Server, sichern Sie als Image. Jetzt geht es mir so, und wahrscheinlich auch vielen von unseren Zusehern, ich bin ein bisschen skeptisch, was das Restore von solchen Image Backups bei solchen Systemen angeht. Wie sind dort Ihre Erfahrungen?
Frage verstanden?
Ja, haben wir verstanden. Also es ist so, ich habe grundsätzlich auch sehr lange Ihre Erfahrungen schon mit der Fender. Wir haben auch sehr viele ASICS-Installationen, die wir heute noch servicieren und die wir früher auch als ein intelligentes Tool geben, wenn wir in der Onboard-Technologie zugreifen wollten, das war von Mission Board, das ist ein paar Ranger, vielleicht in der Erinnerung, die wir vielleicht kennen. Und genauso gut, wie das immer funktioniert hat, genauso gut funktioniert das Resto eigentlich jetzt aus dem DPM. Mit der Rücksicht dabei natürlich auf diesen Dienst oder auf diese Applikation, die ich restoren will. Ja. Man hat beim Domain-Controller und solche Themen, da muss man natürlich vorsichtig sein, was dann letztendlich das Resultat der Rücksicherung ist. Aber im Großen und Ganzen das Image als solches vom Backup herzustellen, ist kein Thema.
Danke. Also virtuelle Domain-Controller aus einem Backup wiederherzustellen, vorsichtig, sollte man nicht tun.
Jetzt ein image-basiertes Diskteil herzustellen, aus unserer Sicht aus der Thema von einer tollen Haus erfolgreich schon gelöst.
Ja.
Nächste Frage noch. Irgendeine Linux, Betriebssysteme, die es bald zu betreiben sind, ja, hat es wahrscheinlich nicht gegeben.
Habt ihr irgendwelche Nicht-Microsoft-Betriebssysteme virtualisiert?
Haben wir nicht, nein.
Habt ihr nicht, okay, passt. Gut, dann sage ich einmal danke, danke für die erste Runde. Ihr seid eh noch weiter online, also sollten noch Fragen auftauchen, dürfen wir noch einmal auf euch zurückkommen. Herr Diewald, sind Sie da? Der Herr Diewald ist zwar online, aber noch nicht ganz da.
So, ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja.
Und auch sehen. Ja, herzlich willkommen. Ich melde mich aus dem Wiener Gasometer, dem Headquarter von Hutchison 3G Österreich. Mein Name ist Martin Diewald. Ich bin im Bereich Windows Engineering seit einigen Jahren hier tätig und beschäftige mich auch seit kurzem jetzt mit Hyper-V bzw. R2 des Hyper-V Servers 2008. Wir stellen kurz unsere Firma vor. Sie kennen uns unter der Handymarke 3. Wir sind weltweit in 9 Ländern vertreten, versorgen 25 Millionen Kunden. In Österreich erreichen wir jetzt 800.000 Kunden, haben 480 Mitarbeiter und Hutchison war in den Jahren 2002 und 2003 der größte ausländische Investor. Dementsprechend groß oder komplex ist jetzt mittlerweile auch unser Data Center. Und ich erzähle Ihnen vielleicht den Weg, wie wir zur Virtualisierung und zu Hyper-V gekommen sind. Bei uns ist es ähnlich wie beim Vorsprecher, dass bei uns Hardware-Wartungsverträge auslaufen und dass wir uns überlegen mussten, einen 1-zu-1 Austausch zu machen oder uns eine Virtualisierung einfallen lassen mussten. Dazu kommt ein Projekt, das sich Green ID nennt, das sehr viele Rechenzentren treffen wird, wo wir gesagt haben, wir wollten das auch ein bisschen ökonomischer und auch kostengünstiger betreiben in Zukunft. Und wir betreiben ein Ausfallrechenzentrum, das wir auch in Zukunft versuchen wollen, ein bisschen flexibler zu erreichen. Und da kommt uns auch die Virtualisierung sehr gut entgegen. Wir haben im vorigen Jahr ein Hardware-Assessment durchgeführt, gemeinsam mit unserem Microsoft-Partner und haben etwas gesehen, was wir auch befürchtet haben, nämlich, dass sehr viele unserer Systeme einbauen, beziehungsweise wir sehr viele Systeme gefunden haben, einige, die am Tag ausgelastet sind zu Bürozeiten, wenn unsere Mitarbeiter fleißig arbeiten, andere aggregiert Daten in der Nacht und haben auch hier festgestellt, dass es wahrscheinlich am sinnvollsten sein wird, wenn wir virtualisieren. Wir hatten eigentlich das Teststellung während der Evaluierung nur Hyper-V hier bei uns im Einsatz, ansonsten haben wir unseren Markt umgehört. Der Grund ist es, dass der Mitbewerb eigentlich bei den Lizenzkosten ausgeschieden ist. Wir haben uns nämlich nicht nur die Lizenzkosten angesehen, sondern wir haben auch die Betriebskosten später und die Wartungskosten beleuchtet und haben festgestellt, dass wir auch weiterhin hier eigentlich uns sehr gerne exklusiv auf Microsoft zurücksetzen wollen. Das hat aber noch einen wesentlichen zweiten Grund, nämlich wir hatten in der Vergangenheit während des Rechenzentrums immer wieder den Fall, dass wir Ping-Pong Supportfälle hatten zwischen Hardwarehersteller, Betriebssystemhersteller, Applikationsanbieter oder es kommt nur Storage-Anbieter dazu. Und da haben wir gesagt, naja, wenn die Evaluierung auch Technik überleben wird, dann wollen wir da gerne auf einem Pferd setzen, haben nämlich dann den Vorteil, bei einer Nummer anzurufen und wir treffen sowohl Hypervisor als auch das Gastbetriebssystem und die Virtualisierung selbst. Während der technischen Evaluierung haben wir diesmal den Vorteil gehabt, wir hatten uns dafür ausreichend Zeit genommen und haben auch dementsprechend Stresstests durchführen können. Das bedeutet, wir haben uns im Lab dazu entschieden, ein Cluster einzusetzen, damals noch mit der Version 1 von Hyper-V und haben dann anschließend Netzwerk- und SAN-Redundanz-Tests gemacht und das hat eigentlich zu 100% geklappt. Das heißt, alle Fehler, mit denen wir vorher schon gerechnet haben, nämlich wenn man beide SAN-Links ausstecken, dass dann der Gast nicht mehr funktioniert, das ist eingetroffen. Ansonsten hat Multipassing bzw. die Netzwerkredundanz mit Teaming, wir haben auch auf LACB gesetzt, tadellos geklappt. Das heißt, das Betriebssystem und die Hardware sowie auch zu unserem positiven Überraschung auch der Gast hat das jeweils sehr gut überstanden und somit haben wir schön langsam das Vertrauen gewonnen. Das muss ich gleich beichten, wir haben uns vorgenommen, dann Hyper-V ausreichend zu testen. Es ist aber dann, wie oft im Leben, so gekommen, dass es Projekte gab, die sehr zeitkritisch waren, unter anderem ein SharePoint-Projekt, wo wir eine Development-Umgebung aufbauen mussten. Und wir hatten aber nicht ausreichend Maschinen frei. Wir hätten da bis 6 bis 7 Maschinen auftreiben müssen, die verkabeln, in Betrieb nehmen und haben uns gedacht, wir müssen jetzt uns was einfallen lassen und haben uns dann überlegt, warum setzen wir nicht gleich Hyper-V ein, haben dann ein Serverpärchen genommen und haben es innerhalb von 2 Tagen geschafft, all inklusiv, also sprich mit SAN-Netzwerk, dann diese, ich glaube es waren damals 6 Gäste ins Leben zu rufen und haben das auch gleichzeitig dazu verwendet, dass wir gesagt haben, wir müssen das auch irgendwann vom Engineering an den Betrieb übergeben, wie wird der Betrieb darauf reagieren, muss zugeben, die Entwicklungsumgebung war nicht so heikel wie unsere Produktion, aber wir haben auch dort festgestellt, dass der Betrieb relativ rasch gelernt hat, mit Hyper-V umzugehen, Storage-Erweiterungen durchzuführen, neue Netzwerkkarten etc. anzulegen, beziehungsweise die Ressourcenaufteilung durchzuführen, und das hat uns dann eigentlich immer mehr beflügelt, auf dieses Pferd zu setzen. Wir haben uns dann entschlossen, weil wir sehr stark Security getrieben sind, Hyper-V in der Produktion einzusetzen. Dort haben wir allerdings mehrere Security-Zonen im Einsatz, sodass wir auf einem Hyper-V-Cluster nicht Gäste von verschiedenen Zonen betreiben dürfen. Das heißt, unser Szenario sieht jetzt so aus, dass wir 3x einen 3-Node-Cluster in Betrieb haben, plus ein 2-Node-Pärchen, nachdem er auf unser Active Directory ist. Und vom Launch her intern ist es uns halt dann so passiert, dass wir sehr knapp vor dem Launch von Hyper-V Server 2008 R2 waren und uns dann gedacht haben, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir jetzt Hyper-V ausrollen, im nächsten Jahr eine Migration durchführen, und haben uns gedacht, ja, warum schauen wir uns das nicht an, und da hat uns unser Microsoft-Partner durch ein Beta-Programm schon ein bisschen mit Erfahrungswerten ergänzen können. Dadurch haben wir dann in unserem Testsystem wenige Tage nach dem Launch die R2 eingesetzt. Das war das gewohnte Bild, die gewohnten Features. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo für uns klar war, dass wir R2 einsetzen. Das war der Moment, wo wir das Cluster-File-System in Betrieb genommen haben und plötzlich es gesehen haben, dass auch 3 clusterlos auf ein File-System gleichzeitig am SAN schreiben und lesen Zugriff haben können und das somit auch die Live-Migration ermöglicht hat. Beim Thema Live-Migration war das so, dass wir beim Mitbewerb bei Hyper-V in der ersten Version uns eigentlich schon gewünscht hätten, eine Live-Migration mitzukaufen. Das war aber dann im großen Paket relativ teuer. Wir haben gesagt, eigentlich brauchen wir das nicht wirklich. Haben aber dann gesehen durch die R2, dass das große Vorteile zum Beispiel beim Patch-Prozess haben, den wir im Haus sehr ernst nehmen müssen und auch die Hypervisoren mehrmals pro Jahr patchen müssen. Jetzt haben wir Hypervisoren mit 15 Gästen drauf circa und müssen da immer wieder dann allen Teams Wartungsfenster ankündigen, und durch die Live-Migration fällt dieser Teil eigentlich weg, sodass wir nur noch informieren und sagen, wir migrieren als Beispiel nächste Woche Mittwoch in der Nacht Maschinen weg. Es wird aber ausfallsfrei passieren, können dann den Hypervisor patchen und das ganze Spiel dann wieder rückgängig machen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir auf die R2 setzen wollten. Das war bei uns damals relativ knapp, wie wir uns für die R2 entschieden haben, da unser Hardware-Vendor noch nicht Server 2008 R2 unterstützt hat. Es gab das Versus 3 Service Pack 2 noch nicht. Und es gab den Virtual Machine Manager in der Version R2 auch noch nicht. Das heißt, wir sind dann im Endeffekt zu einem Punkt angekommen, wo wir uns selbst auch unsicher waren, ob wir uns das antun sollen. Es ist dann gut gegangen, weil relativ gleichzeitig die Unterstützung von HP kam für den Server 2008 R2. Das hat eben den Tests fehlerfrei gehabt. Der Jesus Server 3, Service Pack 2, kam kurze Zeit danach heraus. Und ich glaube, der Virtual Machine Manager war dann irgendwo in der Mitte, also, dass wir auch dieses Mal gesehen haben, dass man, früher hieß es ja, dass man beim Microsoft-Produkt oder anderen Produkten auf ein Service warten muss. Das glauben wir jetzt schon seit dem Server 2008 in der ersten Version nicht mehr. Da waren wir eigentlich auch sehr früh dran, dass wir den produktiv genutzt haben, und es hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich sehr gut bewährt. Was betreiben wir derzeit? Wir betreiben derzeit 12 Hypervisoren in mehreren Clusterverbünden. Betreiben derzeit zwar nur 25 Gäste darauf, das hat den Grund, da Hutchinson über die Weihnachtsfeiertage aufgrund des Weihnachtsgeschäftes einen Dropfrist durchführt, der wurde mit Ende dieser Woche beendet, und wir haben jetzt ca. 30 Kandidaten in der Queue, wo wir eine P2P-Mitaktion durchführen werden und rechnen auch bis Ende 2009, dass wir so 70 bis 80 Gäste dann betreiben werden wollen.
2010.
Dadurch, dass die P2P-Migration auch so gut klappt, haben wir jetzt auch während des Dropfreezes durch einige Maschinen, beziehungsweise vor Dropfreeze einige Maschinen physikalisch eingesetzt, einfach weil die in den richtigen Netzwerksegmenten vorhanden waren, beziehungsweise noch ein bisschen Engineering-Aufwand bei den Teams vorhanden war, dass wir aber auch im Plan damals schon berücksichtigt haben, dass wir uns relativ leicht tun mit einer P2P-Migration. Auch das haben wir schon durchgeführt und das sind uns eigentlich keine Hoppel, das passiert. Der größte Vorteil, wenn ich das zusammenfassen darf, ist eigentlich, dass wir im Zuge der Evaluierung und Produkteinführung festgestellt haben, dass unsere Engineering-Aufwände seitens Betriebssystem, das heißt das neue Betriebnehmen von Servern im Vergleich zu physikalischen Maschinen, wahrscheinlich um mehr als die Hälfte gerundet ist. Das heißt auch für unsere Kunden hausintern, für die Applikationsteams, ist das etwas flexibler, weil die nicht mehr warten müssen, dass man Server einbauen, verkabeln, von einem Bestellprozess einmal ganz abzusehen, sondern wir erfragen quasi, wie groß, wie schwer soll die Maschine sein, soll die redundant sein, nur in unserem Rechenzentrum in Wien, und soll es auch eine Verfügbarkeit geben am Ausfallsrechenzentrumsstandort, in welchem WLAN soll die Maschine vorhanden sein, und man kann sozusagen nach 2-3 Stunden kann dann der Benutzer mit seiner Maschine rechnen. Wo wir noch nicht sehr weit gekommen sind, ist, wir haben leider noch nicht genügend Zeit gehabt, um uns den Virtual Machine Manager anzusehen, das haben wir für das erste Quartal geplant, wo wir auch sicher einen Self-Service-Bereich einrichten werden wollen. Das hat den Grund, wir haben sehr viele Applikationsentwickler und möchten unseren Kunden quasi die Möglichkeit geben, im Haus selbst ihre VMs zum Beispiel neu durchzustarten oder im Worst Case dann auch selbstständig zu installieren, wenn wir das möchten.
Gut.
Ein letzter Satz vielleicht noch zum Backup. Wir verwenden ja leider nicht die DPM, obwohl sich unsere Microsoft-Ecke gewünscht hat. Wir setzen weiterhin auf das Produkt-Net-Backup von Veritas. Da kommt die Unterstützung wahrscheinlich im März 2010 heraus. Das heißt, wir sichern die Gäste derzeit mit klassischen Agents aus dem Gast. Und wir haben uns dazu entschlossen, den Hypervisor selbst nicht zu sichern, da entweder in einem Clusterverbund läuft, beziehungsweise einen Hypervisor in Betrieb zu nehmen, ist relativ überschaubar von den Aufwänden, wenn man gute Dokumentation hat, lässt sich das relativ rasch hinbekommen.
Passt, dann sage ich einmal Danke. Fragen? Bitte.
Welches Storage verwenden Sie?
Derzeit verwenden wir drei verschiedene Storage-Klassen der HP, beziehungsweise zwei Klassen, das ist der XP 10.000, 12.000, beziehungsweise in der Testumgebung eine Eva von HP.
Okay, bitte.
Laufen da sehr IO-intensive Anwendungen oder welche mit großen Datenmengen und wie sind diese dann implementiert in der Umgebung?
Laufen da sehr IO-intensive Anwendungen mit großen Datenmengen, wie sind die integriert?
Ja, eine Frage verstanden. Wir haben vor kurzem eine GIS-Applikation implementiert. Das hört sich nicht so wild an. Es greift aber bei uns sehr viele User drauf zu, da werden immer wieder Bilder gerendert etc. Da haben wir gesehen, dass es zu sehr hohen IO kommt. Sind aber darauf gestoßen, dass die Multipassing-Integration beim Server 2008 R2 sehr gut klappt und bemerke eigentlich den IO wahrscheinlich nicht stärker als bei einer physikalischen Maschine. Wir müssen jetzt noch schauen, wenn mehrere Gäste dazukommen, wie das dann ausschauen wird. Haben aber relativ früh auch die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir Datenbanken nicht virtualisieren, weil meistens dort die Maschine dann größer sein müsste als ein Hypervisor. Und wir haben uns dafür einen Standard bei den Hypervisoren von einer Geräteklasse entschieden, wo wir gesagt haben, wenn wir da sehr viel RAM und CPUs einstecken, damit wir da ein paar Datenbanken dann auch mit sehr viel IO virtualisieren, tun wir uns eigentlich mehr weh. Das heißt, daran werden wir auch in Zukunft, mit Ausnahme des Testing-Werbens, nicht virtualisieren.
Danke.
Werden Storage-Ressourcen auch direkt durchgereicht zu Gästen? Ist das überhaupt möglich?
Ja.
Aber Entschuldigung, ich muss die Frage nur wiederholen für die Webstreaming-Leute. Die Frage war, ob Storage-Ressourcen direkt in die virtuellen Maschinen durchgereicht werden. und ob das überhaupt möglich ist. Überhaupt möglich ist es, also das kann ich beantworten. Ob es bei Ihnen passiert, können Sie beantworten.
Das war überraschend, weil ich mich vor genau dem Thema Hausmieter gefürchtet habe. Es ist nämlich ein Spezialist zu mir gekommen und hat gesagt, wir installieren ein Management-Instrument von der HW für eine XP 10.000, 12.000 und er müsste sich Lohns direkt durchreichen. Ich habe mich gefürchtet, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe mich dann aber im Testsystem mit der Eva kurz beschäftigt und habe noch circa eine halbe Stunde gewusst, wie es geht. Und das Ganze hat auch sehr zuverlässig und einfach funktioniert, beziehungsweise wenn die Ressource hinzugefügt war, haben wir einmal Loons vertauscht und das ging dann sogar im laufenden Betrieb, dass wir die einfach dann zueinander ausgetauscht haben. Das war relativ übersichtlich gestaltet, weil man auch wieder aus dem Cluster-Management sehr gut herausarbeiten kann. Also ich war sehr positiv überrascht damals.
Danke. Sonst Fragen? Bitte.
Es ist vorher explizit erwähnt worden, der Jesus 3, Service Pack 2, welche Rolle hat er gespielt?
Die Frage war, es ist vorher explizit erwähnt worden, Jesus 3, Service Pack 2, welche Rolle hat der gespielt oder warum war das so wichtig?
Ich hoffe, dass ich mich nicht täusche und nichts überlesen habe, aber ich glaube, die Server 2008 R2 Patch Management Unterstützung kam erst durch das Service Pack 2 und auf das mussten wir damals noch warten. Waren aber nur ein paar wenige Tage.
Eine Frage von mir, wenn es erlaubt worden ist, in den Vorgesprächen bilde ich mir ein, ich war ja vor einigen Jahren bei Ihnen im Haus, um Hyper-V vorzustellen, und da war irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, so, dass Sie VMware auch einsetzen im Haus. Ist das richtig?
Ich muss da sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es einsetzen. Das ist allerdings in unserer Core-Networks-Abteilung in einem spezifischen Projekt. Da habe ich leider keine Schnittstelle gefunden, mit den Kollegen Kontakt aufzunehmen.
Okay. Das heißt, Sie haben für Ihren Bereich einfach gesagt, für Sie ist die von der Kostenstruktur und von der Wartungsstruktur das Hyper-V eigentlich das, was Sie einsetzen wollen.
Ganz klar. Wir waren uns sicher, dass es wahrscheinlich auch beim Mietbewerb dass auch der Mitbewerb technologisch sehr weit ausgereift ist und dass auch Microsoft es sich nicht leisten wird, ein Produkt zu launchen, wo es nicht selbst davon überzeugt war. Dadurch haben wir uns darauf konzentriert, unsere Features anzuspannen bzw. Mit anderen Partnerfirmen zu sprechen, die Citrix oder VMware im Einsatz haben. Die haben uns das auch bestätigt, dass sie technisch zufrieden sind. Wir haben uns deswegen dann auf die kaufmännische Entscheidung geeinigt und haben dann beleuchtet, wie es bei uns ausschauen würde mit Wartungsverträgen beziehungsweise mit der Lizenzierung und sind dann beim Data Center gelandet mit der besten Option für uns.
Data Center von der Lizenzierung der virtuellen Maschinen?
Korrekt.
Okay. Danke. Bitte.
Werden ausschließlich Windows-Systeme virtualisiert oder gibt es auch andere
Betriebssysteme? Ja. Habt ihr ausschließlich Windows-Systeme virtualisiert oder habt ihr andere Betriebssysteme auch am Hyper-V?
Derzeit virtualisieren wir ausschließlich Windows-Systeme. Das hat eher den Grund, unsere internen Prozesse und Schnittstellen, sodass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Windows-Patch-Selection machen, müssten wir das nicht anderen Abteilungen ankündigen. Bei uns sind Windows und Linux bzw. die Unix-Teams getrennt. Es gab aber jetzt auch schon erste Anfragen, wo wir uns jetzt nicht mehr wehren können, Linux zu virtualisieren und werden das voraussichtlich auch in den nächsten Wochen im Test-Environment beginnen.
Was wird das für Linux sein?
Das wird Red Hat Enterprise sein. Genauere Details kenne ich allerdings leider dazu auch noch nicht.
Danke. Okay. Und nur der Vollständigkeit halber, euer Partner ist DHB, weil Sie das vorher immer so schön umschifft haben, aber sollte man genauso erwähnen, weil ist ja auch wichtig. Und insbesondere, weil wir mit der HB jetzt diese Frontline-Partnerschaft im Bereich Virtualisierung angekündigt haben.
Ja, da war es so, ich kann mich noch gut erinnern, vor eineinhalb Jahren hat mir der Gerald Sixt verraten, dass Hyper-V gelauncht wird. Ich war dann sehr überrascht, weil ich eigentlich mit dem Vokabel nicht viel anfangen konnte. Und er hat uns das Produkt aber dann gezeigt, beziehungsweise hat uns bei Projekten da fertige Images mitgebracht und ich habe dann relativ gestaunt, weil das ganze Management eben alles aus einer Hand war, aus einem Wurf, wenn man einen Microsoft-Server bedienen kann, kann relativ rasch auch einen Hyper-V-Server bedienen und der Gerald Sixt hat uns auch eigentlich sehr erfolgreich durch die Evaluierung geführt hat uns geholfen bei den Pilotinstallationen und dadurch, dass HP auch unser Hub-Erwender ist, war wieder alles aus einem Wurf und wir haben uns recht leicht getan. Wir hatten keine Probleme, aber immer wieder Fragen bei der Evaluierung und da kam sowohl die Antwort Betriebssystem bzw. Hardware alles aus einer Hand und das war für uns sehr, sehr angenehm.
Sonst noch Fragen? Bitte.
Bei der letzten Präsentation und bei dieser waren jeweils die Kosten und ein Hersteller da, der Auftritt fehlt, also ist meine Empfehlung. Waren noch weitere, vielleicht technologische Gründe vorhanden für die Entscheidung?
Um die Frage zu wiederholen, es war sowohl in Ihrer als auch in der vorherigen Präsentation die Kosten und dieses, ich will einen Hersteller haben, die ausschlaggebenden Gründe. Gab es noch andere technologische Gründe für Hyper-V?
Technologisch muss ich eingestehen, wahrscheinlich nicht. Wir haben wahrscheinlich keine so schweren Systeme, die wir virtualisieren, dass wir da wirklich die Systeme sehr stark ausreizen und dieses Thema beleuchten mussten. Gott sei Dank. Ein dritter wesentlicher Punkt, ich habe es vorher kurz angesprochen, war eigentlich, dass wir Engineering und Betrieb sehr strikt getrennt haben und bei uns das Handover immer eine große Rolle spielt. Und da war es für uns wichtig, dass unsere Betriebsmannschaft nicht noch eine neue Lösung kennenlernen muss, sondern dass ein meistens Microsoft-zertifizierte Techniker von einem Serverbetriebssystem. Für uns war schön eigentlich, dass das relativ leicht war, Handover von Hyper-V durchzuführen, das einem Betrieb zu zeigen, beziehungsweise dass man dann auch unser Dokumentationsstandard alles hat zusammengepasst, sodass der Betrieb nach wenigen Tagen selbstständig dann Storage hinzufügen konnte, Umbauten machen konnte, beim Netzwerk einen Server sogar migrieren von einer Umgebung in eine andere. Das heißt, das ist alles relativ leicht kennenzulernen und für einen typischen Microsoft-Administrator sehr, sehr einfach handzuhaben.
Bitte.
Wie lange laufen jetzt bereits virtualisierte Systeme in Produktion?
Wie lange laufen bei euch die virtualisierten Systeme jetzt schon in Produktion?
Hyper-V in der ersten Version sicher länger als ein Jahr. Kenne ich das dann jetzt nicht mehr ganz genau. R2 war im Spätherbst des vorigen Jahres. Kam es zum Einsatz, wie gesagt, wenige Tage eigentlich nach dem Launch. Wir haben dann unsere Produktivsysteme, die damals vorgemerkt waren, installiert, ausgerollt, allerdings mit dem Wissen, dass wir Vesus noch nicht mit anbieten konnten. Unser Applikationsteam braucht aber dann auch immer wieder eine kurze Phase, um das Deployment durchzuführen. Das heißt, auch da ist schon nichts Negatives aufgetreten und produktiv gelaufen haben wir es erst dann, als wir das Patch-Management auch anbieten konnten. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich schätze November des Vorjahres.
Okay. Bitte.
Wie schaut das Patch-Management für den Hypervisor selbst aus? Also jetzt sind die Gastbetriebssysteme, wenn man wirklich Windows 2000 auch die Core-Installation.
Die Frage war, wie schaut das Patch-Management für den Hypervisor selbst aus, also für die 2.8 R2 Core-Installation?
Ja, für uns ist es so, dass wir viermal pro Jahr verpflichtet sind zu patchen, mit Ausnahme von Security-Patches und wir machen eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Gast und Hypervisor mit dem einzigen Unterschied, dass wir den Hypervisor entsprechend durch die Live-Migration freimachen, patchen, rebooten und dann erst wieder befüllen. Wir haben dabei aber einen großen Vorteil, nämlich es gibt nahezu 100% unserer Produktion auch im Testsystem, sodass wir zuerst natürlich mit der Testumgebung beginnen können. Da gibt es eine kurze Testphase des Windows-Betriebs bzw. der Applikationsverantwortlichen und dann noch ein paar Tagen wird das Ganze dann in der Produktion deployed. Also sprich, wir machen vom Patch-Management her keinen Unterschied zwischen Hypervisor und Gastbetriebssystem.
Das Freimachen des Hypervisors, ist das ein normaler Prozess, der angeschlossen werden muss oder passiert das automatisch?
Die Frage war das Freimachen. Entschuldigung, ich muss die Fragen für die Web Streaming wiederholen. Die Frage war, das Freimachen der Hypervisor, ist das ein manueller Prozess oder ein automatisierter Prozess?
Das ist ein manueller Prozess. Der wird auch unseren Kunden, wenn man so sehen will, intern angekündigt, jedoch jetzt mit dem Vorteil, dass es zu keiner Outage mehr kommt, sondern dass man nur Hinweis darauf, dass sich die Maschine zum Beispiel nicht mehr in Wien, sondern in Vösendorf befindet für die Zeit des Patch-Prozesses und dann entsprechend wieder zurückwandert wird, aber derzeit manuell durchgeführt.
Können Sie uns noch? Ja? Christoph?
Da vielleicht ganz kurz von unserer Seite dazu, mit dem Virtual Machine Manager kann man das halt automatisieren, das freimachen. Das heißt, ich kann einen Hyper-V-Node in den Maintenance-Mode versetzen, was für ihn bedeutet, er muss alle darauf laufenden virtuellen Maschinen per Live-Migration auf einen verbleibenden Node migrieren und kann das quasi automatisieren.
Alles klar. Passt. Danke, Christoph. Gut. Gibt es noch Fragen, weil sonst würden wir umschalten nach Redmond? Passt. Herr Diewald, Dankeschön.
Danke und auf Wiedersehen.
Danke. David, it's your turn.
All right. Good morning, everybody.
Good morning, hope David.
Sometimes the live meeting audio is a little bit strange, but hopefully it'll be good quality this morning.
Okay.
I'll just go ahead and introduce myself first. My name is David Leff. I work in Microsoft IT. I am a principal technology architect in a team that supplies the standard server platform of hardware, software, virtualization stack for the Microsoft internal enterprise. We're a bit different than some of the other organizations in Microsoft. We run the infrastructure and core services, email, things like file print and user services, and we run a lot of servers on the internal applications that service Microsoft Business, our partners, and then a lot of the things that we need to interface with vendors that do work on our behalf. We're different than the online services folks. So the online services folks run big consumer-facing websites, so MSN, Microsoft.com, all of the live services, and then there's also a component of them that run what we call business online services, which are software as a service solutions and infrastructure as a service solution for enterprise and small and medium business customers.
Okay.
So just a little reminder here that even though this information is public, we appreciate it if you don't actually take any of this information and reuse it in any other way without talking to us first and getting our permission. So we're happy to answer any additional questions you have after the fact and or through IT Showcase through your account management. Continue any kind of conversation that you'd like to drill into any of the information that we're going to talk about today.
Okay.
So I'm going to go over a little bit about what our environment looks like, what our history with virtualization is, and kind of our philosophy around how it's used, the facts and figures around how we're using it today, some of the things that we've learned around virtualization management, how to operate it properly at scale, the infrastructure design that we use that really is important and it's kind of key to our success, Windows and Hyper-V, of course. Technology has matured a lot in the last couple of years, but we've altered our infrastructure design significantly to really start taking advantage of some of the efficiencies going toward a highly virtualized environment. And then some of the specifics around how we use it in various environments and some of the use scenarios. So what we do in a pre-production environment is significantly different than what we do in production. And some of our different customer segments, even internally, the typical business units, we treat differently than we treat the product groups that we do work for and host them on their behalf. And then hopefully, you know, I'll be able to wrap this up and not get stuck on too much content so that you guys can have plenty of discussion time and then question and answer when we get there toward the end. So as you can see, we're a fairly large enterprise. We have almost a quarter of a million client systems on our network. About 40% or so of our systems right now are on Windows Server 2008 R1 or 2008 R2. About half of them, again, are still running Windows Server 2003. So we're in the process of migrating up to 2008, but we have such a large number of servers and such a large number of applications that it's taking us a while to get there. We have nearly 6,000 production Hyper-V VMs at this point. We still have a little bit over 1,000 that are still running on Virtual Server 2005. Again, you know, we have such a large population, we've been focusing on getting new capacity out, rather than going back and trying to really do backwards legacy consolidation. So it's all about catching these people going forward for us. We've got 40% of total virtualized. We utilize all the systems and our tools. We're already thinking about what we're going to be doing for the products that are coming out post R2 and post 2010 wave. So we're very confident with that. We're here. Part of our job is really to help the product group validate the scenarios they're building products for, but then also we figure out what we believe to be the gaps, particularly in a very large and active enterprise, and then we help the product group build toward those gaps, and the solutions that you guys get as Microsoft customers are better by the time that we actually are ready to release the product. The rest of this I won't really go through, but you can read it after the fact. It just kind of shows, you know, how we've deployed. We have a fairly consolidated group of data centers. We used to have more than 40 data centers worldwide. We crunched that down into 6. We still have a large number of field sites out there, but for a large part, we moved a lot of that infrastructure upstream, either into the hubs or into the production data centers. So what drove us toward virtualization? So just like everybody else, we realized a few years ago that when we looked at the average utilization of the population, it was extremely low. So we were below 10% average CPU, and this was back in 2003. So this was almost 7 years ago now. And that was on, you know, the very early Xeon class hardware. So we had a lot of applications that were deployed on dedicated standalone servers, and our utilization even at that time was poor. It took us a very long time to get machines in the data center. So 3 or 4 weeks to get a new server. That didn't even necessarily include the order time from the OEM. So when we placed the order, the server hit the loading dock, it still took us about 3 weeks to get it up and running before we handed over to the customer. So our agility wasn't that great. And then we also knew that when we looked at what our growth pattern was, that we were going to run ourselves out of data center space and we were going to have to go out and buy a massive amount of new infrastructure to sustain the level of growth that we had. And we knew that data center space and building these things out several years ago, now also even more so, building new data center space is horribly expensive. It can cost us, you know, several millions of US dollars to build out a new data center. And we just can't afford to pay for that. That's even more true now in today's economy. We also had a utility service built around storage. So we had looked at storage several years before and noticed that our utilization in the overall storage pool was also pretty low. So we were about 30-40% utilized when we looked at our total disk space. So we did start up all the storage utility, which is essentially a centrally owned SAN that we connected people into and provisioned them out storage. We thought that was a great idea for storage, so we should be able to do something that was very similar on the compute side. So we started developing this idea of a compute utility. When we started talking about this, we really didn't have a technology in mind, so we weren't really aiming at virtualization yet, but we wanted to kind of flesh out the ideas behind it yet before we started to go out and identify technology specifically that we were going to bring in to try to solve some of our business issues. So we started mapping this out. And we created kind of this slide and this whole philosophy around this compute utility. And it went from changing our process to identifying technologies, building solutions around those, and then starting to bring in other pieces that we called enablers to make this work efficiently. So essentially what we wanted to do is we wanted to get people to stop thinking about hardware specifically and, you know, in the terms of I want this particular 4-socket server and I want, you know, this particular, you know, storage or, you know, RAID configuration. I want this particular RAID controller. We wanted them to boil it down into very generic terms. I want this much compute power. I want this much storage with these type of characteristics, this many IOPS. Here's my pattern when it comes to writes versus reads. And things like that we can boil down, and we can actually measure these solutions that we engineer and provide these people the right solution rather than just having them arbitrarily go out and buy what they thought they needed, which continuously over time we notice perpetuated kind of this wasteful spending and wasteful provisioning. And we also started to define those technologies and some of those services that we wanted to build around the technologies. So we looked at the virtual server product, which we had just acquired from Connectix at that time, and determined that was going to be a good solution for typical legacy application consolidation and some of those lighter weight infrastructure services that we have deployed in large numbers for SLA service level agreement reasons and to carry the level of redundancy that we needed. So we started to build it out that yellow layer that you see there with technologies that were attached to a service that we could then provide to the customer, and they could just simply consume the service rather than going out and buying their own dedicated hardware or dedicated infrastructure and just having us run it for them. And the last thing you can see there at the very bottom, in the light blue box, we wanted to really abstract the application and service owners away from having to think about things in specific hardware terms. So think about your application, think about what your application needs. Don't try to become an expert on the hardware and the infrastructure. We are really the people that should be helping you out there. So concentrate on what you need for your apps, and we'll help you take care of the rest in the best way that we know how. So what we ended up doing in our history is when we actually got a little bit of seed money to start developing the service, we put machines in the lab, we put Virtual Server 2005 on it, we put some virtual machines and some workloads on it, and we actually did some benchmarking, and we brought some customers on in kind of a proof of concept capacity, and we let them run their applications in VMs. And that helped us figure out what kind of performance characteristics we were going to have to deal with, and it gave customers some confidence in the virtual relation service, because when we first started this out, you know, people were unfamiliar with the technology, they weren't willing to adopt it. It was very hard to get them to kind of buy into this utility model and buy into this new technology. So we were able to offer them basically a free service for some period of time, get them on board, and then we started working on additional customers. And the idea of the virtual server utility service was really, we were competing with dedicated physical servers out there. So if we could offer virtual machines with equivalent availability, equivalent performance, better utility at a lower cost, of course, customers are going to come. So I'm not saying that, you know, they bought into it right away, but over time, you know, we started to get them away from kind of a prejudice against the new technology and get them to buy in by actually showing them that other people were being successful on virtual server at that point. When Hyper-V came around, that really changed what we were doing. So previously we thought that about 3% of what we had in the data center could be hosted in VMs without any kind of problem. So we were being very conservative at that point. So even though we knew, you know, the average utilization was extremely low even on the old hardware, we didn't want to force people into VMs when they weren't going to have a good experience. So we knew that from a service perspective, the thing that would cause us to fail would be to bring in customers and give them a poor experience. So we really were conservative. We went for the low-end workloads. We went for the things that we knew were going to be very easy to put on virtualization. But that was still a win for us because the alternative was to let them continue that pattern that perpetuated the waste, perpetuated a situation where we were going to run ourselves out of infrastructure resources or make this huge expenditure to continue to let them do the wrong thing for Microsoft in the long term. When we brought Hyper-V in, we did a lot of those same exercises. We did a pilot, we did some benchmarking, and you know, when we looked at what Hyper-V could do, and we started to break down some of those limitations that we had in Virtual Server 2005, namely the ability to host 64-bit workloads, we thought we could probably put about 80% of what we had out in the environment onto virtual machines. But again, you know, we were conservative, we continued to go after some of the lower-end workloads, but, you know, we still found that 60% of what we were bringing in, this is new workloads, isn't necessarily going back and consolidating some of the low-utilization legacy stuff. This was brand new server instances coming in, or capturing the people that were replacing older hardware. So we actually were bringing 60% of the stuff that we were asking for direct into VMs. Shortly after Hyper-V released with the Ministry of 2008 R1, that was a pretty significant jump. You know, double the adoption of the side with Hyper-V. When we started bringing in the R2, we were actually so confident in it that we adopted it before it went into the public beta. So we started deploying it at an internal milestone, the M3, which was some 2.5 years before it even RTM. So we're talking, you know, we started deploying this back in 2007 timeframe, middle of 2007. And we full scale cut over to it this past August 2009. Shortly after they commissioned the final build, we got our hands on it. And about half of our new virtualization capacity as far as host goes, which I'll show you a breakdown later, has been built out on Windows Server 2008 R2 capacity. We believe, again, you know, we'll target about 80% of what's coming in to move directly to virtualization, and with the performance improvements in R2, and the expertise and the better tooling that we have around the environment, we're pretty confident that, you know, as we start to onboard people into R2, we're going to take another top off the top of those people that would have gone to physical servers otherwise. So we're really treating this environment as when somebody comes in to ask for a new server, we're going to direct them straight to VMs unless they have a very good case to go to a dedicated physical server. So physical by exception is really the way that we operate right now. And then the last one there is, you know, we're not careless about how we virtualize, and we're also very conscious of the fact that a lot of workloads out there do consolidate very well in kind of a scale-up fashion. So if you can take advantage of dedicated hardware, like particular implementations of SQL, Extreme, SharePoint, and some of the larger core Windows infrastructure, like an enterprise domain controller that we have in our larger environment, if they can take advantage of dedicated hardware, we're not going to try to force them into a virtual machine if that's not the best solution. So, you know, we allow businesses to do what they need to suit them best. So we're trying to offer them virtual machines as a great solution, but we're not going to penalize them or just simply arbitrarily force them into the wrong solution if that's not the right thing for them. So what we're doing now, so if you look at our total population that we have deployed, those 16,000 servers, about 40% of that total is virtualized right now. It's largely virtualized on R1 capacity right now, though we're building more and more VMs every day on R2. We have left some behind on Virtual Server 2005, which within calendar year 2010, we will be moving up to R2 capacity. So we have some 1,400, almost 1,500 physical servers out there right now, which are included in that 16,000 number that I told you about, that are hosting about 7,000 virtual machines today. So we do have our highest virtual machine concentrations in the enterprise data centers. Back in 2002-2003, when we were doing some of the consolidation, after we started deploying Windows Server 2003 to the environment, we actually took a lot of machines out of the field sites and moved them upstream either to data centers or hubs. So we don't have a large number of servers on field sites right now. But when we do need this, we have a virtualized configuration deployer out there right now called VBOS, the Virtual Branch Office Server, which is getting us away from kind of the legacy branch office server that we had in the past that had a lot of problems having to do with availability, lifecycle management, and administrative control. But again, most of our population is going to be in the enterprise data centers here in the Seattle, Washington area in the United States, in Singapore, in Kawaguchi, Japan, and then we also have a very large data center in Dublin, Ireland, or in the UK. Goal of what we're trying to do with virtualization now is really equal or better the service level and definitely the value of traditional physical servers. So we don't want to offer this kind of a cheaper cousin to dedicated physical servers. We're going to offer this at parity and make it better and definitely cheaper. So a lot of our customers right now are very motivated to cut their costs. So no one can afford to run IT as we used to do in the past. So, you know, year over year, our budget either gets cut or it gets capped off. So we're looking for ways to basically save money without penalizing the business. And the last one there is really, you know, in 2010, we think we're going to take another significant chunk out of the 16,000 server population and increase our total virtualization to about 50%. And then 2 years from then, we're bringing in largely R2 hosts are going to start experimenting with Windows Server 8. We think we'll be able to go about 80% virtual rise. So there's still going to be, you know, that 20% out there in the environment that either does native consolidation very, very well, or for some reason, could be legal, could be regulatory, could just be that it does, just simply doesn't make sense to put them in the hands. We're going to still have to provide a solution for them, but they're going to become the minority over time. So again, you know, as you're replacing old hardware, we're capturing those people and bringing them directly into VMs. We're not letting them provision new physical hardware out to the environment. So just kind of a picture here that shows you what our virtualization host count is today. And these figures are accurate as of about a week and a half ago. So we pulled this all out of System Center Virtual Machine Manager. As you can see, we still have 80% of the systems out there are running Virtual Server 2005. They're end of life, we know it. But we're still concentrating on deploying new capacity and making sure that we're not losing people to dedicated physical machines right now. So eventually we'll come back and we'll do that consolidation up to R2, but it's not our primary focus right now. We're not deploying any more Omega VR1 hosts, but you, as you can see, we had, you know, well over 600 of those in the environment. In the past 6 months, we've been deploying Hyper-V R2. We've exceeded the capacity we've had for R1. So we have this huge, pent-up demand for new server instances in the past year or so. And we've actually been telling business units that we can't deploy them because we didn't run ourselves out of data center space. We ran ourselves out of data center space first. We ended up running ourselves out of storage second. And we've just been able to overcome some of those challenges and essentially blow out these 673 some odd brand new Hyper-V R2 hosts. And as you can see from the next slide, you know, we have about 7,000 VMs. The vast majority of those are currently deployed on R1. So we're building it on R2 right now, and that number that you see up there in the top left corner of the 1,600 or so VMs, about 23%, that number is going to increase dramatically over the next couple of years. And the fact that, that the 7,000 number, when you compare it to the number of hosts that we have, doesn't seem terribly impressive, so that's anywhere between 5 and 6 virtual machines out there right now. It's kind of indicative of two things. So we didn't go after very, very small, tidy workloads all of the time. So a lot of the things that we've deployed, particularly on Hyper-V, over the past few years, are pretty sizable virtual machines. So these are not the biggest heavy hitter SQL boxes, and not, you know, Enterprise Exchange, but it is a significant number of virtual machines running, you know, internal applications with 4 virtual processors, 8 gig of RAM in the VM. So these are pretty sizable VMs. So our consolidation ratios aren't in the 20 or 30 VMs per host. They're down between somewhere between 6 and 12 per host. But that's still, we're still very comfortable with that because it does indicate that we have a good return on investment. We break even at about 6 VMs per host when it comes to the initial hardware cost and we're covering our ongoing hosting charges. But then also, over time, as we start to make the platforms more capable and deploying them in larger chunks of capacity, we're also bringing in larger VMs every day. So we have two kind of opposing forces going on. Larger VMs coming in, larger hosts being deployed, and to some extent over the past couple of years, it's kind of evened out. So where you might have expected to see much higher consolidation ratios, that's not necessarily the case in our environment because of the things that we are choosing to go after to virtualize these days. And then also, a large percentage of that new R2 capacity we deployed in the past couple of months is empty. So we just actually got it ready to go in the past month or so. So we're in the process of deploying new VMs to those. So that will fill up very, very fast. And these numbers that you see are going to change rather quickly over the next few months. So that 56% that you see at the bottom is going to erode, and the purple number that you see up in the top left-hand corner is going to increase significantly and probably flip-flop around within the next year or so. How we manage the environment. So We have hosts in what we consider to be pre-production environments and production environments. The facilities themselves have different requirements. The infrastructure is similar, but not necessarily the same. But we do break them out and treat them differently. They are managed by a complete complement of system center tools. So we do manage the virtual machines very similarly to how we manage physical servers. They're all going to have system center operations manager agents on them, configuration manager agents, data protection manager if they need to be backed up. We are going to have system center virtual machine manager running against the host themselves. We have a very centralized config manager and operations manager deployment. Because of the way those tools work, they're kind of hierarchical and you can deploy them and geoscale them. Virtual machine manager is a bit different. It's not hierarchical, but we can operate against machines that are global, essentially, because we can simply manage them from a management or a controller server, but then we can distribute things like a library, which contains virtual hard disks, a lot of the media that we need to build, a lot of the virtual machine configurations. But we have split them up, at least when VMM is concerned, to multiple different instances. And this is primarily because we have some different SLAs and we have some different requirements around these different environments. So we have, sometimes we have different people managing our field hosts than we have managing them in production. So we've chosen to break them up a bit. And then we also add management tools when we're doing data deployment. So when we're bringing in new features to support new operating systems, or we're bringing in an entirely new version of virtual machine manager, sometimes we'll deploy a new version out there so we can play with it and we don't have to disrupt the existing production environment. So it's simply a factor of, you know, we're early adopters, we deploy beta code very aggressively, sometimes we have to deploy more instances and more tools out there to be able to accomplish the things that we need to accomplish. We do have that highly centralized environment that I was talking about, that we do pretty reasonable level of automation around it. So, you know, we don't want somebody simply walking through one of these tools and having to do everything manually and just simply trading, you know, something like the Hyper-V manager or the field or cluster manager for a centralized UI like virtual machine manager. There is some value in that because you get centralization, you get a single pane that you can manage through. But with the way that virtual machine manager works, it does make it very easy to automate. So we use another tool to do bare metal builds. We have that mostly automated, but we're able to do a lot of our Hyper-V configuration virtual machine builds using PowerShell. So the virtual machine manager tool lets you essentially run PowerShell commands against it, and then it will operate against the host and operate against the VMs on your behalf. We haven't done a lot of self-service lately, and that's largely a factor of we already have established teams to do a lot of the work, and we don't have customer sets that typically need a lot of self-service. So we don't give people, you know, direct access to operate on their physical hardware or do a lot of things to anyone that's running on a physical system. So we haven't really needed to do that with virtual machines either. So we do have a few customers that we're enabling them to do things like create snapshots, do things like manage their own virtual machine state so they can reboot these things, they can shut them down and start them back up. But we have deployed it very, very widely. It is something that we're going to look at implementing for particular scenarios going forward, probably using this thing that I talked about at the bottom. So if you looked out on the Microsoft Solution Accelerator site or on any of the virtualization or dynamic systems initiative, dynamic data center sites, there's a product that one of our teams is working on right now called the Dynamic Data Center Toolkit. And this is a set of tools and scripts and kind of prescriptive guides. There are two flavors of it. There's one for what they call hosters, which are people that are running infrastructure centrally that are providing infrastructure as a service, so they're allowing people to deploy virtual machines to their infrastructure and basically run them autonomously. And the other one that they're working on right now that seems to be more suited to our needs is called the Dynamic Data Center Toolkit for Enterprises. And this is really bridging some of the gaps between the system center tools and providing some capabilities in advance of what we believe we're going to be building for the next generation of system center tools. So this is really kind of glue that holds all these different tools together to enable you to manage them centrally through a UI and then be able to do things like automate workflows and schedule things or start to automate your virtualized environment in a kind of a holistic way. So we have tools right now that operate on virtual machines or operate on virtualization hosts as opposed to doing software configuration management, real-time monitoring. This kind of stitches them all together in a way that is suitable for a highly virtualized IT enterprise. So we're very excited about potential Denon Data Center Toolkit, but we've been more excited about what we're going to be able to see with the next generation of System Center tools. So the way that we operate this environment is not, at least the tier one and tier two levels, not that different from how we operate the physical environment. So we utilize the same tools and techniques for both. We try to encourage people to use remote administration methods first for both physical and virtual machines. There really isn't any reason that you have to actually visit a physical machine to touch a VM, but we're trying to get to the operations folks, at least the first line of change and break fix folks, to do things the same way, maybe with slightly different tools, in the virtualized environment as they're doing with physical. So we're trying to abstract not only our application owners and business units away from the fact that they're virtualized, we're trying to do the same thing with the operations folks. We do have people that will get involved at Tier 3 if we have a critical issue, if something is specifically due to the fact that it's virtualized, or we have chronic issues that require escalation. So we do have a team that will come in that are subject matter experts on virtualization. They will come in and take care of it if the Tier 1, Tier 2 people don't are a little bit out of their element or they can't resolve the problem. But over time, we've found that simply by going virtualized and doing a very, very high degree of remote administration, we've been able to cut our staffing ratio by a factor of two or more. So where we used to have, you know, way back when, about 125 servers per tier one technician, we doubled that to 250 servers or 250 virtual machines per person, per technician, a few years ago, and I believe now it's somewhere between 400 and 500 instances per user right now. And this is, you know, total tier one folks. So that's a significant staffing savings for us. We have been deploying to a very robust infrastructure, so we more highly lifecycle manage the hardware that we're dealing with in the virtualization enterprise than typical customers have been in the past. So we've seen the hardware, if you compare that to the legacy environment, break a lot less. So, you know, we saw 20% of the break-fix hardware issues back in the virtual server 2005 days. We saw about a 20% reduction. Now I estimate it's probably about 50% reduction. So significant amount of improvement when it comes to just simply the hardware failing in our environment. Now that we're also deploying highly available VMs and highly available configurations out there, the impact of a hardware failure is much less, even to the point of it being negligible today. So even when something does break, it's not a critical problem today. It's not a service impacting issue. So that's improved the situation even more. The last one there indicates that not only do we try to operate virtual machines very much the same way that we operate physical machines, with the exception of the obvious differences, we make the virtual machine owners responsible for their VMs the same way that we make them responsible for their physical machines. So we might be a little bit more responsible for maintaining the underlying infrastructure, but they're still responsible for lifecycle managing the operating system, the applications, and managing the data within their VMs. So, you know, we don't allow just any operating system into our environment, nor do we allow people to run non-standard software in our environment because it can be a danger to other people on the shared infrastructure. But we don't take full responsibility for doing everything for these folks. So we make them go through commodity process, use commodity tools, and then we take advantage of the infrastructure and the services that not only supply the basic support for physical machines, but also for virtual machines. So in that respect, it's really no different than what they're used to. So we're trying to get them into a situation where it's a very similar look and feel to what they're used to in the physical world, with some added benefit underneath. And this is that kind of infrastructure that I talked about before that's really been critical to our success. So when we looked at what our hardware requirements were going to be going forward a few years ago after virtualization was fairly mature and fairly well adopted in our environment, we realized that the typical commodity server platform that we were making available to everyone in our environment wasn't really optimized for virtualization. So it had some attributes to it that were great for maybe a SQL server or an Exchange server, or great for some dedicated workload, but really wasn't configured in the way that we would want it under ideal circumstances for large-scale virtualization. So we started brainstorming on what that type of platform would look like, and pretty much started out with a blank slate, and to the point where, where we had looked at Blades maybe 7-8 years ago and decided that they weren't going to be a great solution for us, we went back to the drawing board and decided that for the scale unit platform, the Blades were going to be probably the best solution for us, particularly in the enterprise data center. They offered us the best flexibility, the best density, they had significant power savings, and then a lot of flexibility also. So we completely went back and we redesigned the compute layer. We utilized that shared SAN that I talked about before, the storage utility, but we did go back and redesign the storage also so that it was more suited to utilization, by a shared blade infrastructure, and then also the network, where in the past, we went out and we bought very, very large Cisco switches with many, many blades with tons and tons of gig ports. We went back and had them completely redesign the access layer, the aggregation layer, and then also as we started filling up the distribution and core, they were willing to go back and redesign those layers in the network also. We also changed functionally how we use the network, where in the past we had particular network switches and routers that were dedicated to a particular environment. We were able to get the networking folks and the security folks, which had to be involved, to agree that we could go to a fully trunked network and we could start using 802.1Q, which is VLAN, VLAN trunking and VLAN tagging, to make a very large, very flexible network where we didn't have a lot of the restrictions of the physical world to deal with. We could just simply reconfigure it on a logical basis, which is really the key to our success for virtualization going forward. We not only want to virtualize the machine layer, we virtualize the little box that we put the applications and services in, we want to start virtualizing the underlying infrastructure so that we can use it in a much more efficient way. We did go back and redesign the network and the storage domains to be much, much larger than we had in the past. So we had fairly small SAN islands, fairly small network islands, small VLANs, small storage fabrics. Now we're creating very, very, very large resource pools that cover a very large amount of compute capacity. So they span multiple racks, and they allow a lot of mobility not only between cluster nodes, necessarily when we're talking about Hyper-V and machine virtualization, but also simply the physical environment also. And then the last one there, really, we were very conscious of the fact that, power, space, cooling costs us a lot of money. So we're very motivated not only to crunch down our physical footprint into about a third of what we would have had very little with physical machines, But then also we were able to cut our power and cooling costs by about half, and then also the underlying infrastructure that we had to deploy in terms of, you know, cable trays, the actual physical cabling. We had tons and tons of individual runs of copper Ethernet cable and small fiber, 50 micron and dark fiber. We had massive investments just simply cabling in the data center. We were able to knock our cables down by a factor of 90%. So when you look at the total cost of the data center, of what we need to maintain, what we need to pay somebody to provision, this highly aggregated blade infrastructure is much, much more efficient than what we had to deal with in the past. So we came up with an initial design. So it was basically commodity gear. It was nothing really custom. It was something that we could get from HP at the time in terms of blade systems and everything that needed to go into the rack. So we landed on this configuration that was, it was fairly optimized for virtualization, but it didn't completely leave the need for dedicated capacity behind, or, you know, something running dedicated on the hardware. So it was kind of a meet-me-in-the-middle configuration. So it was much better than what we were dealing with horizontal rack-mounted servers in the past. But what we found over time was we were limited by the amount of RAM that we could put in these things. So they came with, you know, a limited number of DIMM slots. 4-gig DIMMs at the time were fairly inexpensive, but 8-gig DIMMs were horribly expensive at the time, and they're still fairly expensive. So the most RAM we could get into these things in a cost-effective manner per blade was about 32 gig of RAM. When we started deploying, our total cost was lower, our efficiency was higher, but we found that we were almost always limited by the amount of RAM that we could put in these systems, which limited our number of VMs we could consolidate onto a particular blade. So when we looked at our utilization in terms of CPU and I/O along the network and storage paths, it was pretty low. So we wanted to get to about 40-50% CPU utilization on these particular blades, and we ended up closer to somewhere between 20 and 30. And, you know, with the total 8 gig of fiber channel storage bandwidth and 2 gig of Ethernet network bandwidth, our utilization was extremely low along those I/O paths. Even when we were talking about the aggregated uplinks out to those two different fabrics, utilization was, you know, lower than 20%. So we realized that we had kind of an imbalance between the three fundamental resources there, compute, storage, and network. So it was good, wasn't ideal. So in the V2 time frame, which is present right now, we're just about finishing up the engineering and proof of concept around the V2 design. Again, you know, we couldn't completely change out the underlying infrastructure around it, but we could certainly tweak some of the capacities and start to adjust things to make an even more ideal virtualization platform out of what we were doing. So in the V2 design, we were able to go with a new blade, didn't have any local storage, and what that bought us was more DIMM slots. And the price of 8-gig DIMMs came down slightly. We expect them to come down even more significantly in the future, but we were able to justify, when we looked at the number of virtual machines that we wanted to host on this infrastructure, we were able to justify going out with 8-gig DIMMs. So even though this V2 infrastructure is about three times the cost of the V1 infrastructure after it came down in price, it started out probably at about $750,000 US dollars when we first started deploying V2, and is about half that cost now. The V2 design is a little bit over $1 million now. We expect that cost to probably come down to around $600,000-$700,000 at some point in the future. But when we looked at the number of VMs that we could host on this and the profiles, this cost model and the price that we needed to pay, kind of the premium for more capacity per blade and the 8-gig DIMMs, still made sense. Because we knew we were going to host more workloads and more resource-intensive workloads, it also made sense for us to upgrade the Ethernet and the fiber channel infrastructure to 10 gig Ethernet and 8 gig fiber channel and storage fabric, and then also bring in an aggregation switch. So when we first started deploying the V1 design, we were going directly from the blade enclosure to the distribution layer. Now it does make sense for us to bring in a top-of-rack aggregation switch that, with the current equipment, actually has more capability and more bandwidth across the backplane than the old Cisco Catalyst design. So we're bringing more equipment in at a higher cost, but when we look at how we want to utilize it, with 2 to 4 times the amount of virtual machines, potentially more, it made sense for us to go down this route also. One of the biggest downsides, though, of doing this is that this is not going to be a great platform at all for dedicated workloads. So it's not going to make sense to put somebody who can't fit into a virtual machine today, even though that's a very small percentage. It's not going to make sense to give one of these people a dedicated blade because it's way more capacity than they need. So there are very few workloads out there in our environment that are actually really going to take full advantage of a brand new 8-core Nehalem system with 144 gig of RAM, plus 20 gig of Ethernet bandwidth and 16 gig of fiber channel bandwidth. So this is really designed to be a high, you know, scaled up virtualization host and not for anything else. So there are going to be people that are going to have to fall outside of this design. We're kind of grappling with where do we land them? Where do we land them in the future in the most efficient manner? Between now and where we think we're going to be well below 10% going to dedicated hardware in the future. So we're still kind of grappling with that today. And we are thinking about what we're going to be doing in the future. So we know that these infrastructures are going to live for anywhere from 3 to 7 years, depending upon which infrastructure component you're talking about. So we can change the blades out every 3 to 5 years. We can change the enclosure switches out. The enclosures themselves and the infrastructure that we lay down are probably going to be viable for 7 to 10 years, including the power and cabling that we do in the data center. So we're thinking about where we're going in the future. So we're deploying everything using fiber now as the layer one infrastructure. So we can use that for both fiber channel storage today and traditional Ethernet. We will be able to use it in the future for fiber channel over Ethernet and eventually unified fabric when we get there. But we're thinking about this in a very comprehensive fashion. We don't want to build something today that we're going to have to completely rip out again tomorrow to redo this again. So we're thinking about this in layers, kind of fundamental levels, you know, at the bottom with facilities requirements, and we're layering these things on top of one another with the most specific things toward the top that are going to be the things that we believe will be lifecycle managed in a shorter duration, that will turn over faster. And then we're also thinking about some of the capabilities that we want to bring in the future. So, you know, we're deploying some tiered storage offerings today that we haven't quite figured out what the ratios of those things are going to be. But with the infrastructure design that we have, you can pretty much connect them as you see fit. And then again, some of those things that I was talking about before, FCOE, Unified Fabric, what we're going to be doing when we have everything traversing the same wire, potentially with quality of service, what we're going to be doing to push virtualization closer to the guest offerings, closer to the virtual machine with some of these new capabilities that are coming out. VM queuing, virtualization technology for directed I/O. We're trying to build things in a way that iteratively we can evolve it to take advantage of the new technology that we can foresee coming out in the next 3 to 5 years. Beyond that, we don't really know necessarily what's going to happen. But again, we're doing this in a way that is not going to limit us significantly in the future. This is kind of a picture of what our logical infrastructure looks like from a single rack perspective. So we deploy these 64 blades at a time. We have a highly virtualized, highly aggregated Ethernet and fiber channel storage infrastructure. Everything is redundant. Everything is bonded together so that if we lose any one path or any one piece of equipment here, it's not a systemic failure. But we can do this in a very cost-effective manner because we are crunching things down and aggregating so heavily. You know, even though we're going with very robust, very redundant, high availability configurations, the total cost when you look at it is actually lower than if we would have gone the old legacy route and deployed more infrastructure to do this in a very isolated manner. And this really shows what happens at scale. So there's a very large investment that needs to happen when we deploy the first one of these things. So we have to go out and we have to buy, you know, at least two fiber channel director class switches, at least two top of rack switches, and at least two very, very large distribution switches. So this would be something like a Cisco Nexus 7000 system, and then of course the DMX 5 array, which is somewhere on the order of 700 to 800 terabytes worth of storage, $2 million for each one you bring in. But we hook this up in such a way that multiple compute scale units hook into the same fabric and utilize the same equipment. So at scale, you know, if you're going to deploy four or eight of these things, as you continue to deploy more and more capacity, your per instance cost comes down. So this is really something that we've optimized for a highly virtualized environment for several thousand instances that we want to run on this infrastructure. I'm going to go fairly quickly through some of this so that I can wind it up in the next 5 minutes here. So we have some time for Q&A. But in the production data centers, we deploy almost exclusively onto the scale unit platform. Everything going forward from about March of this year going on, we'll go onto scale unit V2. Everything will be clustered. So we're going to take one of these 64-blade infrastructures and basically cut it up into four 16-node clusters so that we have mobility, total mobility within the cluster, but then we also have mobility if we choose to move, migrate from cluster to cluster and migrate from rack to rack. We can do that. We are considering what our lightweight configuration is going to look for regional sites. We have V1 configurations for the branch office. And we have some configurations for regional data centers that have some different requirements around power and weight and cooling ability that this scaled-up V2 platform might not work for, but, you know, we're going to figure that out shortly after we finish with the engineering work and the pilot work for the data center configuration. We're going to continue to chip away, again, at that population that's still going on to discrete or standalone servers. So we don't have any reason to believe that the V2 R2 platform is not going to be able to service more than 80% of what we have in the data center today. We are going to start looking at what we can do to improve service levels. So I talked about this a little bit before where we're primarily motivated to just capture people in virtualization to make sure that we didn't perpetuate wasteful physical deployment practices going forward. Now we're starting to look at what we can do to actually take advantage of the fact that this is a virtualized environment. So we're going to start differentiating what we can offer from physical environment into the virtual environment, which is something that we've always been conscious of. But with the way that Microsoft IT works and some of the challenges that we've had around just simply bringing this in as a service that didn't really have anything to do with the technology capabilities, we've chosen not to do that. It's basically a business decision. We are going to continue to push toward more dense, smaller form factors, but with more capacity coming in. So we should be seeing eight core processors coming in the dual socket configurations here very, very shortly, and it's just going to continue to go up from there. We are treating the vast majority of the infrastructure elements also as field replaceable units. So when I showed you that picture before, we can rip out a lot of that infrastructure there and replace it on the fly, potentially maybe even slide a brand new unit in without any disruption in service around it, which is something very, very important for us when we're virtualized at scale and we're kind of doing the thing where we're putting, to use a colloquialism, more eggs in one basket. We're putting a large number of instances on smaller physical infrastructure. So the impact of a failure potentially could be higher, but because these things can be replaced so quickly, we're building so much resiliency into the infrastructure, it's not that kind of a problem for us. What we're doing in a pre-production data center, so this is, these are environments that are different than what people typically think of as dev test. So we actually have live workloads, live users in these environments. So it's not a lab, but we do have some lower service levels there, and we don't necessarily invest in the infrastructure the same way that we invest in the full-blown, highly available data centers. So in this environment, with the way that it's used, we don't have to provide same type of equipment necessarily there. So we are highly motivated to deploy more VMs into this environment per a given unit of capacity at a lower cost. But what virtualization really does offer us here is not only agility and speed of deployment, but also the ability to share resources. So we're really looking at trying to share resources here more efficiently going into the future here. And then also, you know, we're very conscious of the fact that we're starting to abstract these people away from some of the complexities around dealing with hardware in the past. And then also, you know, we had a lot of people that didn't want to invest in a pre-production facility in the past, that if they couldn't afford to go out and buy a new 64-bit machine, they just simply kept their application on the 32-bit platform, which we don't find to be a very good situation. So by offering these folks virtual machines that are on a platform that we own that don't have a lot of these restrictions, we're actually seeing people do a better job with onboarding applications that eventually do transition into production. So significant win for us. In the field deployment, again, this is just basically a scaled-down version of what we do in the data center. So we used to deploy all of our end-user services and core infrastructure onto the same server in the same OS. So we had massive lifecycle management issues. When we wanted one service to move up to a new operating system, it had to wait for the very last service to be ready. So spreading these things out into the VMs and breaking them up into their own operating environment solves a lot of challenges that we had in the past that I talked about in this. We haven't really locked on what our ultimate configuration is going to be for every single site. We probably will have a handful of configurations that will be different depending upon the size of the site. It just makes sense for us. There's really no one right answer, so we're willing to entertain a few different configurations for these different environments, depending upon how many people they have on the site, what services they need, and then also what we anticipate they're going to need for the next 3 to 5 years during the viable lifetime of this hardware. We do have a very small virtual desktop infrastructure deployment now that we've been running for well over a year now, but we're also looking at some other scenarios that we think that Hyper-V in the R2 timeframe and going into post-R2, so R2 SP1, and then eventually on the Windows Server 8, this will become more important for us. So we have some scenarios now where we have to host or we have to provide infrastructure for people that are offshore. So these are developers or vendors that are working in China or India, in South America, or even in some of the smaller sites in the U.S. We're bringing these people into a virtualized desktop infrastructure rather than providing Microsoft equipment and Microsoft infrastructure out to the field site. Bringing these people in, letting them do their work on Microsoft premise in a Microsoft environment makes a lot of sense. And then we have some partners that we work with. So Microsoft Enterprise, again, services the internal folks, the internal business workings of Microsoft. But we do have a partnership with Microsoft.com where they share a lot of our standards, share a lot of the configurations that we use and a lot of best practices that we have. But they have different workloads. They have different configuration. We are working to try to get more common standardization with these folks, and they're also virtualizing very, very heavily. I think they are probably 60-70% virtualized right now, but they have a bit of an easier time because they have much less variability than we do. but they were also utilizing virtualization very, very heavily now. So if you go out to Microsoft.com, MSDN, TechNet, any of those right now, you're going to be hitting a web server that's running on a Hyper-V VM. And then the Agile apps, which are different than our pre-production facilities, these are the folks that run centralized capacity that provide virtual machines for some of our product groups. So a couple of the larger ones are going to be Exchange and SharePoint, or the Office groups. So right now, these people provide basically fully configured test scenarios for those product groups. So when Exchange was doing the development of their 2010 product, these folks in the Agile Labs owned an infrastructure that looked very similar to our virtual server or compute utility infrastructure, but they allowed them to basically deploy an entire Exchange enterprise, an entire Exchange environment, load their code onto it, run all their tests, destroy it, bring it back down, reset it, bring it up new. So this is something that has increased the efficiency and lowered the cost of some of those development groups by a factor of about 50%. So this has been a huge success, and we're working with them to understand how we can bring what they're doing into our pre-production facilities to make those agile, or more agile. But then also, we're very interested to see what these folks do with that Dynamic Data Center Toolkit piece and what they do when it comes to adopting some of the lab management functionality that's coming into Visual Studio 2010. So if you haven't looked at that, it's currently, I believe, in beta 2. Very, very interesting for lab and pre-production facilities. And that's pretty much what I had as part of the initial presentation. But, you know, there's a lot of information also in the appendix here that kind of explains some of our thoughts around what we think are important areas that we need to, not necessarily technologies that we're going after, but, you know, some of the things that we're thinking about as kind of fundamental elements of how we take what we do with virtual vision kind of to the next level, getting us to that dynamic data center future. And then also, you know, some more detail around what our configurations look like and how everything is connected together to give us kind of that underlying infrastructure that is highly virtualized that we can then land Hyper-V on top of and have a lot of mobility and flexibility with virtual machines and virtualized apps.
Great. David, thank you very much. It was very, very interesting, even for me. Are there any questions?
All the answers given.
Okay, it was a great presentation. They have no questions. I can't believe. Oh, one.
One presentation slide was about a sample for the V2, for version 2 of the infrastructure. How do you manage sampling? It's very challenging nowadays. Managing templates based on samples, how is this managed?
David, have you hear the question? How do you manage SAN boot for the blade centers? Because it's very challenging.
Yes, the SAN boot is actually for the virtualization host itself and not for the virtual machine. So we run all of the virtual machines off of SAN, but those are presented as data links to the host after the host is already SAN booted and got itself up and online. So we have a very uniform host configuration, particularly when we're talking about blades. So when these things come in, they're all configured at the factory. We know what all the worldwide names for the HVAs are going to be. When we deploy one of those large EMC VMAX SANs, we have the array already parked up in the pools. We already have all the boot lines ready to go. We already have all the data lines ready to go. So when we want to bring up one of these new when we want to bring up new host capacity, one of these racks that have 64 blades in it that are going to be cut up into four 16-node clusters, we already have everything pre-configured on the back end. It's basically blank storage, but then we're able to go through and basically automate the provisioning of the hosts themselves, get them ready to receive virtual machines, and at that point, we just treat them the same way as we treat any other virtualization host. The VMs themselves go on to ones that are presented to each blade and cluster using cluster shared volumes technology of Windows Server 2008 R2. So the boot from SAN component comes in for the actual physical blade itself and not necessarily for the virtual machines. Does that make sense?
Yeah. Thank you very much. Other questions?
Yes.
No. David, I thank you very much. We are finished here. Can you send me the slide deck?
Absolutely.
Okay, put it on the live meeting so I can download it. Yeah, thank you very much. Frage an die zwei Teilnehmer. David, I switch to German now, if it's okay.
Yes.
Okay.
Thank you very much. Have a good evening.
Good evening.
Bye.
Bye. Frage an die zwei Teilnehmer. Habt ihr Fragen? Herr Diewald? Die mehr sind eh nicht drin.
Nein, gut. War sehr interessant. Vielen Dank.
Passt. Alles klar. Dann danke an die Zuschauer draußen in den Tiefen des weiten Webs. Das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, wir werden auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Und damit gehen wir offline. Danke.